an diesem zweiten Adventssonntag, die etwas früher da waren, die haben schon eine Kostprobe bekommen von das, was uns jetzt zu Beginn erwartet. Und zwar hören wir jetzt eine Suite von Georg Friedrich Händel, gespielt von Herrn Andreas Lieb und Frau Renate Kübler. Das ist unser Auftakt. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir danken ganz herzlich für diesen Genuss von Händel. und jetzt sind wir dran. Lassen Sie uns das Adventslied singen, Die Nacht ist vorgedrungen, Nummer 142. 142. Nun dürfen wir noch mal was hören, eine Choralbearbeitung von Georg Friedrich Kaufmann. Herzlichen Dank. Lassen Sie uns jetzt auch noch Gott danken. Herr, wir möchten dir danken für all das Schöne auch, für diese herrliche Musik. Danke, dass das dazu da ist, dich zu preisen und anzubeten. Und Herr, schenk uns jetzt das offene Herz, die Konzentration, dein Wort in uns aufzunehmen. Lass es seine Macht entfalten und segne jeden von uns. Gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Advent heißt Ankunft. Das weiß zwar jeder, aber darum geht es heute auch. Als Jesus Mensch wurde, war seine erste Ankunft hier auf Erden. Als kleines Menschenkind kam er in diese Welt. Das wird an Weihnachten gefeiert. Die Adventssonntage lassen uns vorwärts schauen auf den zweiten Advent, auf seine zweite Ankunft hier auf Erden, wo er kommen wird, seine Gemeinde zu sich zu holen. Der Gekommene ist zugleich der Kommende. Also wir haben es mit dem zu tun, der kommt, der schon mal da war. Im Blick auf beides, dass er als Gottes Sohn schon unter uns war und dass er wiederkommen wird, haben unter Umständen manche von uns Schwierigkeiten oder sind angefochten. Und deshalb mein erster Punkt, der Gekommene. Es fällt dem modernen Menschen schwer, dass Gott Mensch wurde, tatsächlich auf die Erde kam, mit jedem anderen Menschen verwechselbar war. Das kann man Kindern erzählen, aber doch nicht Erwachsenen, die mitten im Leben stehen. Denen kann man doch sowas nicht weismachen. Und das im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Triumphe. Stimmt, die Naturwissenschaften haben Triumphe gefeiert, aber sie stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Sie mussten inzwischen manche scheinbar absoluten Ergebnisse aufgeben, weil es deutlich wurde, unumstößliche Naturgesetze gibt es nicht. Die Naturwissenschaftler müssen sich immer wieder korrigieren lassen und ihre Hypothesen abwandeln. Also seien wir nicht traurig oder erschüttert in unserem Glauben, wenn die Naturwissenschaftler scheinbar, wer weiß was, entdeckt haben, was also dem, was die Bibel schreibt, völlig entgegen ist. Dann müssen wir nur warten, bis sie es korrigieren werden. Manchmal erlebt man es dann nicht mehr, aber oft ist es noch innerhalb einer Menschengeneration, dass sie manches widerrufen müssen. Viele meinten schon, in ein paar Jahren sind unsere Erkenntnisse so weit, da könnt ihr eure Bibel einstampfen lassen. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen und meine Worte werden nicht vergehen. Sein Wort hat sich immer noch als wahr erwiesen und alle Angriffe bisher überdauert. Kann man das Unbegreifliche von Weihnachten, dass Gott Mensch wurde, begreifen, erahnen? Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat sich eine Geschichte ausgedacht, um das Unbegreifliche von Weihnachten zu verdeutlichen. Eine ganz schlichte Geschichte. Ein König, ein Alleinherrscher, dem die Welt zu Füßen lag, verliebte sich in ein einfaches Mädchen. Keineswegs adlig, kein Wohlstand, keine besondere Bildung, ganz einfaches Elternhaus, ohne Einfluss und Beziehungen. Er hat sich einfach richtig in sie verliebt. Und obwohl er wusste, wenn sich ein König mit jemand derart Einfachen verbindet, dann gibt es ein Problem nach dem anderen, tausend Spannungen. Die Sprache der Vernunft sagte, lass die Finger davon. Jetzt bist du zwar verliebt, aber die Wirklichkeit dann zu leben, das klappt nie. Aber was ist schon Sprache der Vernunft, wenn man verliebt ist? Der König war so verliebt, dass er es nicht mehr steigern konnte. Er hätte dieses Mädchen am liebsten sofort geheiratet. Aber da war noch eine Sorge und die bewegte ihn. Wie kommt das rüber, wenn ich als König zu diesem Mädchen komme und ihm sage, ich habe dich so lieb, ich möchte dich heiraten? Sie fühlt sich doch einfach überrollt, überfahren. Was soll sie schon auf so etwas antworten? Und wäre ihre Antwort dann wirklich Liebe oder nur innere Erpressung? Der König wollte das nicht. Er wollte eine Frau heiraten, die ihn auch liebt, richtig liebt. Wie bekomme ich ihre Liebe? Schließlich befragte er Ratgeber. Seine Ratgeber sagten ihm: Ach König, du bist mächtig, die halbe Welt hat Angst vor dir. Keiner wagt dir zu widersprechen. Komm, mach es kurz. Sag dem Mädchen, ich wünsche dich zu heiraten. Und damit gut. Und wenn sie darauf eingeht, eines Tages wird sie dir noch dankbar sein dafür. Aber der König war nicht überzeugt. Weil ich sie liebe, suche ich doch auch nach ihrer Liebe. Wenn sie nur meinem Befehl gehorcht, das ist nicht dasselbe wie Liebe. Ich kann ihre Liebe nicht durch Befehle erzwingen. Ja, sagten die Ratgeber, dann heirate doch lieber eine andere Frau. Du wirst sehen, wenn du anderen dieses große Angebot machst, dann fallen jede Menge Frauen darauf herein und sind gern bereit, dich in Nullkomma nicht zu lieben. Aber der König sagte, ich will nicht irgendeine Frau, sondern ich will diese eine, die ich liebe. Die Ratgeber ließen noch nicht locker. Sie wurden ja schließlich für ihre Beratung bezahlt. Und sie empfahlen ihn, dann probier's eben wie andere auch. Mach ihr Geschenke, lies ihr jeden Wunsch von den Augen ab, erhebe sie in den Adelsstand, mache sie bekannt, lass sie neben dir auftauchen, setze sie neben dir auf den Thron, mach sie ganz groß. Aber der König zweifelte weiter. Wie könnte ich, wenn ich das täte, jemals sicher sein, dass mich dieses Mädchen nicht nur wegen der vielen Geschenke und Bevorzugungen haben will? Wie könnte ich sicher sein, dass sie mich liebt? Einfach nur mich, König hin oder her? Und dann fasste er einen Entschluss. Jetzt bleibt nur noch eins. Ich verzichte auf meinen Thron und ich werde so einfach wie sie. Er legte seine Königswürde ab und die Zeichen der Macht. Er wurde bürgerlich, einfach und schlicht, so wie sie immer gelebt hat. Und er wusste dabei nicht, ob das Mädchen nun Ja sagen würde zu ihm, aber sein Herz sagte, genau das musst du unbedingt probieren. Und der König tat, was er sich vorgenommen hatte. Vielleicht haben Sie schon eine Parallele entdeckt. Diese Geschichte, das ist die verwickelte Weihnachtsgeschichte eingepackt in menschliche Gedanken und Beispiele. Eine Geschichte hier mit offenem Ende. Dieser König, der sein Königtum aufgab, ganz niedrig wurde, den kennen wir. Jesus wurde Mensch wie wir, verwechselbar mit jedem anderen. Und er ist der, der aus Liebe diesen Weg gegangen ist, so wie hier in diesem Märchen, könnte man sagen, aus Liebe zu ihnen und zu mir. Er hat alles dran gegeben. Gottes Liebe zu uns übersteigt alles Denken. Mir ist das neulich wieder aufgefallen beim Lesen im Alten Testament. Da dachte ich, ich hätte nie gedacht, dass da so viel von Gottes Liebe steht, schon im Alten Testament. Alle Schätze der Welt wiegen das nicht auf, den Ersatz für die Liebe Gottes. Wenn man erstmal in Berührung gekommen ist mit Jesus und mit der Liebe Gottes, wird jede andere noch so verlockende Situation fad und schal sein. Im Grunde ist Gottes Liebe zu uns der größte Schatz der Welt, etwas Unübertroffenes, Einmaliges. Da mag ein Mensch arm und elend sein, aber wenn er das Bewusstsein hat, Gott liebt mich, und zwar hundertprozentig, dann wird er mindestens bei allem Elend innerlich doch getrost sein können. Gottes Liebe lässt sich nicht aufwiegen gegen Ehre, Karriere, Stufenleiter, auf der man immer höher klettert. Gottes Liebe ist der größte Schatz, den ein Mensch besitzen kann. Allerdings verlieren wir seine Liebe immer wieder aus den Augen. Wir haben alles Mögliche im Kopf und da rast ein Problem das andere oder ein Vorhaben das andere. Ah ja, Gott liebt mich. Ja gut, man braucht Zeit für diese Liebe. Und zwar Zeit über Gottes Wort, um in Gottes Wort hineinzuhören. Deshalb ist ja die Sache mit der stillen Zeit uns wichtig. Und der Bibellesezettel ehemals heißt jetzt Stille mit Gott, gell? Also Stille mit Gott. In unserer Tempozeit muss man wieder sich bewusst sagen, ich muss mich zurückziehen, um wieder in Gottes Liebe einzutauchen. Die wird dann unwirklich und unrealistisch, wenn wir diesen Kontakt im Gebet und Wort Gottes mit ihm nicht haben. Wenn das doch nur jeder begreifen würde. In dem Sinn, wie ich es eben gesagt habe, aber auch jeder, der verloren und vergrämt über diese Erde läuft und nach dem Glück sucht. Wenn sie doch begreifen würden, das Glück ist greifbar nah. Gott liebt dich, freu dich darüber, greif mit beiden Händen zu und sag Danke. Natürlich kann man einwenden, und es gibt so Leute, die sagen, ich passe doch nicht zu Jesus Christus, was ich schon alles falsch gemacht habe, wie ich schon gespottet habe über Gott und, was man da anführen kann, ist kein Argument bei Gott. Er freut sich über jeden, der seine Liebe mit offenem Herzen aufnimmt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er das, was sich zwischen Gott und uns geschoben hat oder noch schieben will, beseitigt. Er hat Vorsorge getroffen, dass jeder Mensch zu Gott kommen kann durch Jesus Christus. Wenn unter uns jemand Schwierigkeiten hat in dieser Beziehung und Fragen, dann kann man uns ansprechen oder einen anderen Christen ihres Vertrauens. Manchmal ist es hilfreich, wenn man sagt, das klingt so einfach, aber ich empfinde das gar nicht so einfach, können Sie mir helfen? Das gibt es auch. Gell? Wir kennen alle das Wort aus Johannes 3, Vers 16. Sollen wir es mal miteinander sagen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das gilt, egal wie wir uns fühlen. Und Vers 17 heißt noch, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Lassen Sie uns jetzt noch mal singen, und zwar Lied Nummer 137, Wie soll ich dich empfangen? Die Strophen 1 und 3 bis 5. Unser zweiter Teil, der kommende. Im Blick auf die Wiederkunft des Sohnes Gottes gibt es eine ähnliche Ablehnung wie bei seiner Menschwerdung. Jesus soll wiederkommen. Das mit der Auferstehung, das glaube ein anderer, aber doch nicht ein Mensch des aufgeklärten 21. Jahrhunderts. Und der Wind weht schärfer. Er wird immer schärfer, der Gegenwind. Aber er war schon scharf, auch das geht immer so in Wellen. Ein einflussreicher Theologe des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, hat das verneint, dass Jesus wiederkommt, und geschrieben: Die Lehre von der Wiederkunft ist im Grunde durch die einfache Tatsache erledigt, dass Jesu Wiederkunft nicht alsbald stattgefunden hat, sondern dass die Weltgeschichte weiterlief und, wie jeder Zurechnungsfähige überzeugt ist, weiterlaufen wird. Also wir wissen jetzt schon, wozu, zu welcher Personengruppe wir gehören. Paulus ermutigt die Christen in Thessalonich dagegen und schreibt 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 3, von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Jesus wird mit Sicherheit wiederkommen. Plötzlich, überraschend, wird der totgeglaubte Jesus Christus erscheinen wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb kündigt sich nicht an. Alle werden mit ihm konfrontiert werden, ob sie ihn geliebt oder gehasst haben, ob sie ihn abgelehnt haben oder ihn für gleichgültig hielten. Im Rückblick wird es eigentlich klar, dass Jesus nicht so schnell wiederkommen konnte. Er hatte nämlich etwas gesagt, das Zeit braucht. Er hat angekündigt, dass er erst kommt, wenn die gesamte Welt die rettende Botschaft erfahren hat. Zum Zeugnis für alle Völker. Jesus ging das letzte Mal mit seinen Jüngern auf den Ölberg und schaute auf Jerusalem, und da fragten seine Jünger, was wird alles passieren? Und dann hat Jesus ihnen die Endzeit geschildert und gesagt, also jetzt die Schilderung der Endzeit ist schwer, ist traurig. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also wir haben hier ein aufhaltendes Element. Erst muss die Botschaft in der gesamten Welt verkündigt worden sein. Und dann kommt Jesus wieder. Dieses Wort Jesu hat im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert viele Missionare in Bewegung gesetzt. Zinzendorf, Hudson Taylor und viele, viele Missionare trugen unter großen Schwierigkeiten und Opfern das Evangelium zu vielen Völkern in abgelegenen Gegenden. Und doch gibt es immer noch Stämme und Personengruppen, die kein einziges Buch des Neuen Testaments in ihrer eigenen Sprache haben. Die Arbeit der Bibelübersetzer ist deshalb ganz wichtig. Allerdings gibt es inzwischen auch andere Hilfsmittel, Radio, Kassettenrekorder, Fernsehen, Filme und das Internet, durch das die Botschaft transportiert werden kann. Es ist also etwas ganz Neues, das beschleunigt natürlich die Ankunft Jesu, wenn auf diese Weise Menschen die Botschaft erfahren, dass sie ihren Herrn und Heiland aufnehmen können. Aber die Neubekehrten brauchen Nahrung und die bekommen sie aus dem Wort Gottes. Und deshalb muss man trotzdem weiter übersetzen und arbeiten an den Übersetzungen. Und danken Sie Gott, dass Sie eine eigene Bibel haben oder gar mehrere und in mehreren Sprachen. Viele Christen in anderen Ländern haben das nicht. Und deshalb sind immer wieder spannende Bemühungen, abenteuerliche Bemühungen, um Menschen Bibeln zu bringen, die keiner haben dürfen vom politischen Regime her. Paulus spricht noch von einem anderen Faktor. Also die ganze Welt muss die Botschaft gehört haben. Paulus spricht noch davon, dass die Vollzahl der Heiden eingehen muss, bis Israel zum Glauben kommt. Er schreibt in Römer 11, Vers 25, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verbergen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also jetzt sind die Heiden auf dem Hauptgleis bei Gott, aber Israel kommt in Bewegung. Und wenn die Fülle der Heiden vorhanden ist, dann geschieht auch etwas mit Israel. Und Johannes schaut in der Offenbarung Kapitel 7 die Erfüllung dieser Missionsbemühungen. Es schreibt, ich schaute eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Die große Schar aus allen Nationen vor Gottes Thron. Und wenn wir da dabei sind, brauchen wir nicht Angst vor Sprachschwierigkeiten zu haben. Dann werden wir einander verstehen. Und diese weiße Kleidung ist das Priesterkleid. Und die Palmwedel in den Händen sind das Siegeszeichen. Gott gibt uns, der Gemeinde, diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, um allen Menschen die rettende Botschaft zu sagen. Er hat nicht gesagt, schlaft, bis ich wiederkomme, sondern handelt, bis ich wiederkomme. Handelt mit den Gaben, die ich euch anvertraut habe, mit den Begabungen und auch mit den materiellen Gaben. Setzt eure Zeit und euer Geld ein, dass Menschen gerettet werden, indem sie von Jesus erfahren. In unserem Land ist das heutzutage an manchen Stellen gar nicht so einfach, weil die Leute meinen, bleib mir weg mit diesem alten Kram. Das bringt ja doch nichts. Aber hinter den missionarischen Bemühungen muss die Fürbitte für diese einzelnen Personen stecken. Ohne Fürbitte laufen unsere Bemühungen ins Leere. Das gehört beides zusammen. Das Zeugnis, das wärmende Zeugnis und die Fürbitte. Wuchert mit der frohen Botschaft, indem ihr sie ausbreitet, wo ihr nur könnt. Und wir dürfen auch beten, Herr, mach mich geschickt, gib mir eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Ja, und nun ist die spannende Frage, wann kommt Jesus wieder? Es ist nicht zu glauben, es tauchen immer wieder Scharlatane auf, die behaupten, dann und dann kommt Jesus wieder. Das hat es schon so oft im Lauf der Geschichte gegeben. Daraus sollte man klug werden und wissen, es hat noch nie hingehauen. Hände weg davon. Als Menschen des Terminkalenders kennen wir die wichtigsten Termine unseres Lebens nicht, nämlich den Termin, wann Gott uns abruft und den Termin, wann Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Jesus selbst hat von der Frage nach dem Termin gesprochen und gesagt, auch in Matthäus 24, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Warum hat Gott uns den Termin vorenthalten? Er hätte doch sagen können, damals, ja, im Jahr 100 nach Christus, also im Jahr 2000 so und so viel komme ich wieder. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Wirkung gehabt hätte? Etwas einschläfernde Wirkung für die Christenheit. Und der Kirchenvater Augustin erklärte es so, Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir alle Tage bereit sein sollen für sein Kommen und mit unseren Pfunden wuchern sollen. Also nicht, dass wir einschlafen, sondern dass wir bereit sind. Ein Inder erzählte einmal in einem Gespräch, jeden Morgen, ehe ich ins Geschäft gehe, trete ich auf mein Dach und bete, Herr, mach mich bereit, so zu leben, dass ich vor dir stehen kann, auch wenn du heute kommst. Ja, ich möchte leben in deiner Kraft, du Auferstandener. Jeder kann das anders formulieren und seinem Herrn sagen, aber da steckt alles Wichtige drin. Jesus nannte in Matthäus 24 noch einige weitere Zeichen, falsche Christusse, falsche Propheten, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Christenverfolgung und Israel. Dass Israel der grüne Feigenbaum ist, der wieder ausschlägt. Und wenn der ausschlägt, dann ist das ein Anzeichen, dass es aufs Ende zugeht. Paulus erwähnt noch ein weiteres Kennzeichen hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Ich habe es eben gelesen. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Ob damit der Frieden im Reich des Antichristen gemeint ist oder in einem seiner Vorläuferreiche, jedenfalls ist damit gemeint, wenn die Menschen sich so ganz sicher fühlen, dann geschieht es. Die Strukturen, die sich gegenwärtig bilden, könnten hinführen zu einem endzeitlichen Einheitsstaat, der im Wort Gottes als Reich des Antichristen angekündigt wird. Auch von der phänomenalen technischen Entwicklung her ist dieser Staat mit seiner totalen Überwachung vorstellbar. Man denke nur an die Möglichkeiten der Datenspeicherung einerseits und des Cyberwars andererseits, bei dem man einfach alle digitalen Systeme des Gegners lahmlegt. Jesus sagt, wenn dies alles zu geschehen anfängt, so erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also wir wollen nicht hysterisch werden, wenn irgendwas sich ereignet, was eventuell darauf hinweisen könnte. Es wird auf der ganzen Linie dann so sein. Eben ein Reich an der Spitze. Und vor allem, wir müssen nicht erschrecken. Jesus hat doch nicht gesagt, Leute, jetzt will ich euch mal ein bisschen Angst machen. Sondern er hat gesagt, seid getrost. Und dann erzählt er ihnen sowas. Und seine Begründung ist, ihr seid nicht in der Finsternis, Vers 4, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Paulus spricht hier eine ganz deutliche Sprache. Wenn er heute so reden würde, würde man ihm Intoleranz und Arroganz vorwerfen. Du betreibst Schwarz-Weiß-Malerei, wenn du sagst, Anhänger von Jesus seien Kinder des Lichts und die anderen, die seien in der Finsternis. Aber Paulus befindet sich in der Gesellschaft der anderen Apostel und in der Gesellschaft Jesu. Johannes schreibt nämlich, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Lassen Sie uns leben als Kinder des Lichts. Wir gehen als Kinder des Lichts Jesus entgegen, nicht den Katastrophen. Wir wissen alles, was uns jetzt so bewegt und in Beschlag nehmen will, ist nur das Vorletzte. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, wenn wir uns aufregen wollen. Es ist nur das Vorletzte. Das Letzte nennt Paulus am Ende des vorhergehenden Kapitels, Kapitel 4. Er sagt, so tröstet nun einander mit diesen Worten, denn wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Bei dem Herrn sein alle Zeit, der uns liebt und den wir wieder lieben dürfen. Bei dem werden wir dann sein. Und dann wird das Kleine klein und das Große groß. Einer der berühmten schwäbischen Väter sagte, nur Mut, Brüder und Schwestern. Es kommt nicht besser, aber er kommt. Er kommt. Das ist unsere Zukunft. Lassen Sie uns jetzt noch beten. Herr, wir können dich nicht genug preisen für deine Liebe, dass du uns unaussprechlich liebst, jeden Einzelnen von uns. Und dann, dass das gilt, auch wenn wir uns gar nicht entsprechend fühlen. Aber schenk uns immer wieder auch diese Flucht zu dir und dieses Stehen vor dir und dieses Reden mit dir und dass dein Wort zu uns geschieht durch die Bibel. Bitte, Herr, lass jeden Tag gekennzeichnet sein von der Gemeinschaft mit dir. Lass uns keinen Tag alleine durch die Welt stolpern. Und wir danken dir, dass du wiederkommen wirst, auch wenn es keiner glauben will. Du vermagst das. Du lebst jetzt. Wir können jetzt Kontakt mit dir haben. Und du wirst dann sichtbar kommen und wir werden vom Glauben zum Schauen gelangen. Und darüber möchten wir dich preisen und darauf möchten wir zugehen. Herr, und segne jedem auch diese neue Woche und erinnere uns daran, du bist da, du liebst uns. Amen. Jetzt singen wir Lied Nummer 136, Freue dich, Welt. Und jetzt hören wir noch einmal die herrlichen Töne der Trompete in Kombination mit dem Klavier. Und zwar werden sie uns spielen ein Bourrée von Georg Friedrich Händel. Händel ist der weihnachtliche Komponist und Musiker. Schade, dass es schon aus ist. Ein paar Ansagen. Am 12. Dezember laden wir noch einmal herzlich ein zu dem letzten Unterricht in der Unterrichtsreihe von Dr. Gerhard Meyer, die Bibel kein Buch wie jedes andere. 12. Dezember im Unterrichtsraum der Bibelschule wie gehabt. Zweimal ist noch Mittwochkreis am 7. und 14. Dezember. Und dann herzliche Einladung zu unserem Jahrestreffen in der Liederhalle in Stuttgart. Zeit mit Gott ist das Thema dieses Treffens. Da geht es nicht nur um den Bibellesezettel bzw. das Heft Zeit mit Gott, sondern um Zeit mit Gott. Und nehmen Sie sich draußen einfach Einladungen mit. Dann die erste Bibelstunde im neuen Jahr ist am 8. Januar. Der 6. Januar ist ein Freitag und dann sehen wir uns hier, so der Herr will, wieder. Am 18. Dezember wird in der Gärtringer Kirche ein szenisches Weihnachtsoratorium von Herrn Schnitter aufgeführt. Auch dazu herzliche Einladung. Und so schnell kann ja nicht Schluss sein. Das hätte ich beinahe vergessen. Also eine Einladung, Ladies only. Und zwar zwischen 16 und 27 Jahren, um Silvester mit der Bibel. Das ist immer eine ganz besonders schöne Zeit für die Teilnehmerinnen im Sonnenberg Mutterhaus. Silvester mit der Bibel. Und jetzt kommt noch eine Abgesandte der Bibelschule und verkündigt uns das Wichtigste betreffs nächsten Sonntag. Christina.
Ja, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich einladen zur Weihnachtsbibelstunde nächsten Sonntag am 3. Advent um die gewohnte Uhrzeit um 14 Uhr. Es gibt Flyer und Einladungen, die dürfen Sie sehr gerne am Ausgang mitnehmen. Da steht alles drauf, was wichtig ist. Unser Thema ist Glück gehabt und was sich dahinter verbirgt, das dürfen Sie nächste Woche erfahren. Und es werden wir als Bibelschule mitgestalten und auch die Studio-Kids werden mit da sein. Und was ganz wichtig ist, was hier nicht draufsteht, es ist parallel Kinderprogramm. Und wir würden uns ganz arg freuen, wenn Sie kommen würden.
Danke. Und nun auf Wiedersehen und seien Sie Gott befohlen.